Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen aus dem 15. Kapitel des Markus-Evangeliums die Verse 33 und 34 miteinander betrachten. Ich lese uns den Text einmal vor. Als dann aber die sechste Stunde gekommen war, trat eine Finsternis über das ganze Land ein bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asaftani, das ist verdolmetscht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Liebe Geschwister, diese beiden Verse führen uns unmittelbar ins Zentrum der Passion unseres Herrn Jesus Christus auf den Berg Golgatha, außerhalb der Stadt Jerusalem, wo er am Morgen des ersten Tages des Passafestes ans Kreuz geschlagen wurde. Wir hören hier von einer dreistündigen Finsternis, die über das ganze Land Israel kam. Ich las, dass es auch außerhalb der Heiligen Schrift drei weitere archäologische Berichte aus den nahe angrenzenden Ländern Ägypten und Türkei in Bezug auf diese Sonnenfinsternis gibt. Rein astronomisch, naturwissenschaftlich betrachtet, ist dieses Geschehnis während der Vollmondzeit am Passafest nicht erklärbar. Denn diese Finsternis hat eine geistliche Ursache. Erinnern wir uns, wie oft die Israeliten Zeichen und Wunder vom Herrn verlangten. Nun empfingen sie ein Zeichen, das die Macht der Finsternis, unter der sie standen, sichtbar machte. Hören wir, was Jesus bei seiner Verhaftung im Garten Gethsemane sagte, aus Lukas 22, Vers 52. Zu den Hohenpriestern aber und den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn hergekommen waren, sagte Jesus: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Stöcken ausgezogen. Während ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Die dreistündige Sonnenfinsternis war ein Zeichen für die geistliche Finsternis, in der sich das Volk Israel befand. Des Weiteren werden in einigen göttlichen Gerichtsankündigungen in der Heiligen Schrift Finsternisse erwähnt. Zum Beispiel Joel, Altes Testament, Kapitel 3, Vers 4: Ich will Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde erscheinen lassen, nämlich Blut, wir erinnern uns der ägyptischen Plagen, Feuer- und Rauchsäule, Sodom und Gomorra. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Joel Kapitel 4, Vers 14: Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 13, Vers 9: Wisset wohl, der Tag des Herrn kommt, ein erbarmungsloser Tag, voll von Grimm und Zornesglut, um die Erde zur Öde zu machen und die auf ihr lebenden Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht scheinen. Und abschließend aus Jeremia Kapitel 4, Vers 27. Eine Wüste soll das ganze Land werden. Darum trauert das Land und der Himmel droben hüllt sich in Schwarz. Wir wollen festhalten, dass die Finsternis am Karfreitagmittag über ein stellvertretendes Gericht kam, welches unser Herr an unserer Stadt erlitt. Während die Gerichte, die wir gehört haben bei Joel, Jesaja und Jeremia, Gerichte über die gottlose Welt beschreiben. Über Gottlose. Hier nun am Kreuz auf Golgatha erlitt unser Herr als unser Stellvertreter das Gericht über die Sünden der ganzen Welt. In dem Augenblick, als der letzte Leidens- und Todeskampf unseres Herrn beginnt oder begann, als Gottes Zorngericht über die Sünde begann, trat die Dunkelheit ein. Gegen Ende der dreistündigen Finsternis, in der neunten Stunde, rief Jesus laut betend, in höchster Seelennot, den Anfangsvers des 22. Psalm, der da heißt, Eli, Eli, lama asaftani. Das ist Hebräisch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Martin Luther schreibt dazu in seinem Kommentar zu dem 22. Psalm, was nun das sei, von Gott verlassen sein, versteht kein Mensch. Das menschliche Herz kann es nicht fassen, noch verstehen. Es ist zu eng dazu. Denn von Gott verlassen sein, das heißt von allem verlassen sein, was Gott ist, also von Leben, Weisheit und so weiter. In diesem Wort verlassen sein steckt das höchste Leiden, dass er nämlich Christus in Schuld, Sühne, Torheit und so weiter stecken lässt, sodass er in der Hand des Teufels ist. Was von Gott verlassen sein heißt, kann man erst verstehen, wenn man weiß, was Gott heißt. Gott aber heißt Leben, Licht, Wahrheit, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte, Macht, Freude, Ehre, Friede, Seligkeit und alles Gute. Von Gott verlassen sein heißt also in Tod, Finsternis, Torheit, Lüge, Sünde, Bosheit, Schwachheit, Traurigkeit, Verstörung, Anfechtung, Verzweiflung, Verdammnis und allen Übeln sein. Soweit Luther. Liebe Geschwister, all das hat unser Herr in den drei Stunden der Finsternis erfahren und ertragen. Denn in den Psalmen finden wir folgende Worte darüber. Psalm 13, Vers 2. Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Psalm 10, 1. Warum trittst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? Psalm 22, Vers 2. Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Psalm 88, Vers 15. Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst mein Angesicht vor mir? Dein Angesicht vor mir. Dein Grimm geht über mich, dein Schrecken drückt mich. Der niederländisch reformierte Prediger Kohlbrügge aus Wuppertal hat dieses Geschehen wie folgt versucht darzustellen. War der Herr wirklich verlassen? Das war wirklich wahr? Er war wirklich verlassen von Gott. Und wisst ihr, was das heißt? Das geistliche Verlassensein besteht darin, dass der Heilige Geist auf längere Zeit einhält, sich zurückzieht aus der Seele, nicht mehr mitwirkt oder mitzeugt mit dem Geiste des Angefochtenen. So ist denn kein Licht, gar kein Licht mehr da in der Seele, keine Gewissheit mehr der Gnade, gar kein Trost mehr von oben. Man schmeckt lauter Zorn, Grimm und ein Verstoßensein von Seiten Gottes. Gott ist einem schrecklich geworden, hat sich wieder eingestellt. Man erfährt lauter Schrecken, fühlt sich gänzlich ohne Gott. Alles Leben, alle Hoffnung ist abgeschnitten. Kein Gebet kann mehr durch. Es gibt auch nicht mal ein Gebet, nicht mal einen Seufzer. Die Hölle und die Verdammung ist einem grässlich. Man fühlt sich lebendig inmitten des Todes. Der Himmel ist einem ganz verschlossen. Bei den Teufeln ist man ein Hohngelächter. In ihrer Mitte kann man es nicht aushalten. Das Gesetz ist wie ein rollender Donner über einem. Alle Sünden rücken heran wie große Wasserwogen. Allerwärts Verdammung. Das Fleisch ist einem wie vom Leibe verschwunden. Man kann seine Gebeine zählen. Man fühlt durch und durch, was und wer Gott ist und kann nicht zu Gott hinan. Man fühlt, dass man Gottes ist und Gott lässt sich nicht beikommen. Man muss unterliegen voll bitterem Schmerz. Das Herz ist steinern und dennoch belastet und gedrückt von einer schrecklichen, tiefen, namenlosen Traurigkeit. Gegen nichts ist Kraft mehr da. Alle schrecklichen Zweifel gehen über einen her. Augen, Ohren und Herz sind dahin. Und wenn in einem solchen Zustande kein Wort mehr kommt, um zu erretten, so trägt die Hölle den Sieg davon. Hat unser Herr so etwas durchgemacht in den 3 Stunden der Finsternis? Ja, meine Geliebten, so etwas und noch mehr, was unsere menschlichen Begriffe weit übersteigt. Lasst uns heute Morgen darüber nachdenken, warum der einzig Gerechte, der über diese Erde ging, über den der Vater aus dem Himmel bezeugte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, am ersten Tag des Passafestes der Juden, da die Passalämmer auf dem Tempelberg in Jerusalem geschlachtet wurden, er auf dem Berg Golgatha am Kreuz von seinem himmlischen Vater für eine Zeit verlassen werden musste. Was war dem vorausgegangen? Um diese Frage zu beantworten, lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie dann mit den Worten: Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde an und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alle Lebewesen, die auf der Erde sich regen. Bedenken wir, Gott schuf den ersten Mann und die erste Frau als vollkommene Geschöpfe, nach seinem Bild. Als sein Eigentum sollten sie zu seiner Ehre und Herrlichkeit dienend unter seinem beständigen Segen vor ihm leben. Vers 34. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und weiter in 2. Mose 2, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Osten in Eden und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Mit diesem Verbot prüfte Gott den Menschen, ob er sich unter den Willen seines Schöpfers unterordnen würde. Der Mensch, obwohl er die Herrschaft über die Erde empfangen hatte, sollte erkennen, dass er nicht unabhängig von Gott sei. Und dieses Verbot war der Prüfstein. Ein Kommentator schreibt dazu: Die von diesem Gebot, von diesem Verbot aufgeworfene Frage lautet: Wird der Mensch, wie Satan, Gottes Herrschaftsrecht ablehnen und sich von Gott unabhängig machen? Er, der Mensch, war zwar vollkommen und heilig erschaffen worden, konnte jedoch eine unheilige und unvollkommene Entscheidung treffen. Er hatte also vor dem Sündenfall einen freien Willen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Einen freien Willen, den er nach dem Sündenfall nicht mehr hatte. Adam und Eva waren in der Lage, bewusst gegen Gottes Willen zu rebellieren. Und wie wir alle wissen, haben die beiden unter dem Einfluss einer satanischen Lüge, der sie Glauben schenkten, einer falschen Vorstellung über Gott Raum gegeben in ihren Herzen und somit gegen Gott rebelliert, denn sie aßen von der verbotenen Frucht. Sie glaubten der Lüge des Satans, welche da lautete: Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gut und Böse. Dazu ein Zitat von Martin Lloyd-Jones. Der Teufel sagte: Gott will euch unterdrücken. Und der Mann und die Frau glaubten das. Sie machten sich eine falsche Vorstellung von Gott. Sie schenkten einer Lüge über ihn Glauben. Und nachdem sie diese falsche Haltung gegenüber Gott einmal eingenommen hatten, wurden ihre Herzen bitter gegen Gott. Sie rebellierten und verfielen in Ich-Bezogenheit, Egozentrik. Liebe Geschwister, das Wesen der Ursünde ist Rebellion wider Gott. Und über uns, die Nachfahren des ersten Mannes und der ersten Frau, lehrt uns der 51. Psalm in Vers 7: Ach, in Schuld bin ich gezeugt und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Das bedeutet, dass wir erstens die Ursünde geerbt haben und zweitens sie, die Ursache all der folgenden Sünden unseres Lebens ist, die wir begehen und die zu unserer Verunreinigung führen. Was ist die Folge? Dazu Psalm 14, 2 und 3. Der Herr schaut hernieder vom Himmel aus nach den Menschenkindern, um zu sehen, ob da sei ein Verständiger, einer, der nach Gott fragt. Doch alle sind sie abgefallen, insgesamt entartet. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Jesaja spricht am Anfang seines Buches in Kapitel 1, Vers 1: Hört, ihr Himmel, und horch auf, du Erde. Denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen. Sie aber haben mit mir gebrochen. Kehren wir zurück zur 9. Stunde des 7. Aprils des Jahres 30 nach Christus, dem Tag, dem ersten Tag des Passafestes. Hier nun, in seiner Todesstunde am Kreuz, hat sich, Zitat, unser Herr eins gemacht mit unserer Sünde und als wahrer Mensch den Fluchtod erlitten. Er hat die Sünde, den Tod und den Satan besiegt, was sich nach 3 Tagen in seiner leiblichen Auferstehung manifestiert und bekundet hat. Das Neue Testament lehrt uns, unser Herr Jesus Christus ist gekommen als Menschensohn, dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Markus 10, 45. Er hat sich für unsere Sünden hingegeben, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Galater 1. Dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. 1. Timotheus 1, 15. Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Titus 2, 14. Und siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Johannes 1, 29. Und hören wir noch einmal auf den Propheten Jesaja, Kapitel 53, die Verse 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetaten willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier am Kreuz war Jesus beladen mit den Sünden der ganzen Welt und der Fluch des Gesetzes lag auf ihm. Der heilige Gott musste sich von ihm, seinem geliebten Sohn, abwenden, denn er hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Darum dieser Ausruf, warum hast du mich verlassen? Jesus Christus, unser Stellvertreter, ertrug in diesen 3 Stunden der Finsternis den Zorn Gottes, Denn unser Unglaube und unsere Rebellion hatten Gottes Ehre und Heiligkeit angegriffen und verletzt. Jedoch durch den vollkommenen Gehorsam Christi seinem Vater gegenüber bis in den Tod am Kreuz, wo er, das vollkommene Sünd- und Brandopfer, unser Passahlamm, geschlachtet worden ist, richtete er, unser Herr, Gottes Gerechtigkeit wieder auf und stellte die Souveränität des Vaters wieder her. Gott, der Vater, kam zu seinem Recht. Darin, in all dem, hat der Sohn den Vater verherrlicht. Denn so heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Alle Schuld ist nun gesühnt. Lesen wir noch einmal den Propheten Jesaja aus dem 43. Kapitel, wo es heißt, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. 1. Johannes 1,7 Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und Römer 8,1 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir kommen zum Schluss und fassen zusammen. Wir haben in 1. Mose 1,31 festgestellt, dass Gott nach 6 Schöpfungstagen alles sah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Über die beiden am 6. Tag geschaffenen Menschen hören wir in Vers 27, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Ihr Zustand vor dem Fall war erstens, sie waren fähig, nicht zu sündigen. Und zweitens, sie waren fähig, zu sündigen. Nach dem Fall jedoch waren sie und somit wir nicht fähig, nicht zu sündigen. Da sie in Rebellion gegen Gott traten, war die Vollkommenheit der ersten beiden und die Vollkommenheit der Welt, wie wir leicht erkennen können, zerstört, und darum ist ein Großteil der Menschen heute geistlich tot in ihren Sünden. Was nun? Danken wir Gott, dass er uns noch nicht aufgegeben hat, und Gottes Fürsorge auch heute noch besteht in seinen Gedanken des Heils über uns, die Menschen. Ein Sünder braucht, um in den Frieden Gottes eingehen zu dürfen, Versöhnung mit Gott. Und die Botschaft des Heils lautet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ihm vertraut, Glaube ist Vertrauen, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Gott ist auch heute bereit, neues Leben zu schenken, ein neues Herz und einen neuen Geist. Jesus verkündigte von Anfang an, tut Buße, also kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen und ein jeder prüfe sich selbst. Und zum Abschluss hören wir, was der Apostel Paulus in der Gemeinde zu Korinth lehrte. Dort heißt es, Kapitel 5, 17 bis 21. Wenn also jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, neu geschaffen, von oben her geboren durch den Geist Gottes. Das Alte, das Natürliche, der natürliche Mensch, der sündige, verdorbene Mensch, das Alte ist vergangen. siehe, ein neues ist entstanden. Das alles ist aber das Werk Gottes, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat und uns, den Aposteln, den Dienst der Versöhnung, das heißt die Versöhnung zu verkündigen, übertragen hat. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort von der Versöhnung niedergelegt hat. Für Christus, anstelle von Christus, also reden wir, da ja Gott durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der Sünde nicht kannte, von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, zum Sündenträger, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Vater im Himmel, welch eine Gnade ist uns zuteil geworden, dass du in Christus warst und die Welt, die sündige, verdorbene Welt durch den Sündenfall im Paradies mit dir in und durch Christus versöhnt hast. Aber Herr, das ist nicht das Erste, wofür wir danken wollen. Wir wollen danken, dass du, Herr, in allem, was du getan hast, in allem, die Ehre des Vaters gesucht hast und durch dein Handeln, durch dein vollkommenes Leben, denn du hast das Gesetz Gottes erfüllt, du warst ohne Schuld, ohne Sünde, hast du die Ehre des Vaters wiederhergestellt. Und damit ist der Weg frei zur Versöhnung auch für uns Menschen. Herr, wir können das nicht mit unserem Verstand ergreifen. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, öffne uns dein Wort, öffne uns dein Evangelium, sei uns gnädig, Herr. Wir brauchen deine Gnade. Wir sind Sünder, Herr. Erbarme dich über uns Sünder, so wie wir heute Morgen gehört haben. Und lass das, was wir gehört haben, das Evangelium, in uns zur Frucht werden und zur Erlösung da, wo es noch keine Erlösung gegeben hat. Erbarme dich, Herr, auch in dieser Stunde. So legen wir nun auch die kommenden Tage in deine Hände, weil wir werden auch uns erinnern am Sonntagmorgen, dass du nicht nur die Sünde getragen hast am Kreuz und gesühnt hast, sondern dass du in der Stunde deines Todes auch den Tod besiegt hast, den Teufel besiegt hast und am dritten Tage bist du auferstanden. Wir bitten dich, Herr, um deinen Segen für einen gesegnetes Auferstehungsfest. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir deine Botschaft fassen dürfen. Sei uns gnädig nach dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.